Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon heute Maren Schrabak. Wir strahlen euch heute das Projekt der Studentin Pia Maschmann aus. Für den Wüste-Welle-Podcast Laut und Lokal hat sie im vergangenen Jahr mit den Verantwortlichen des Vereins 3 Musketiere Reutlingen gesprochen. In dieser Sendung hört ihr von Markus Brandstätter, einem der Musketiere-GründerInnen und hauptamtlichen Geschäftsführer des Vereins. Dazu gibt euch Vasie Paraschides noch verschiedene und spannende Einblicke in die Arbeit der ehrenamtlichen HelferInnen, die sich in dem Verein engagieren. Euch erwarten spannende Geschichten und einen Blick hinter die Kulissen der Aufgaben von FlüchtlingshelferInnen. Beide berichten von den Projekten, die Musketiere umsetzen, was sie durch ihre Zeit bei den Musketieren gelernt haben und vieles mehr. Steigen wir also direkt ein.
Hi, ich bin Pia und ihr hört Laut und Lokal, den Wüste-Welle-Podcast der Uni Tübingen. In der heutigen Folge spreche ich mit Markus Brandstätter und Vasie Paraschides vom Verein 3 Musketiere aus Reutlingen. Die beiden Flüchtlingshelfer fahren mit ihrem kleinen Team in Krisengebiete zu Flüchtlingscamps und verteilen dort Essenspakete, organisieren Kontakte vor Ort oder gründen lokale Vereine und Projekte für die Menschen vor Ort in Syrien, Griechenland und weiteren Ländern. Ich frage sie zu ihrer Motivation, selbst etwas anzupacken und zu verändern, einprägsamen Erlebnissen aus ihrer Arbeit vor Ort, dem Fluch und Segen von Social Media und dem Gefühl von Ohnmacht, das viele von uns verspüren, wenn wir die aktuellen Nachrichten hören. Es war ein bewegendes, interessantes und vor allem inspirierendes Gespräch, aus dem ich viel mitgenommen habe. Ich hoffe, euch geht es genauso und jetzt viel Spaß beim Hören.
Wir sind eine Hilfsorganisation aus Reutlingen, eine kleine Hilfsorganisation. Wir heißen 3 Musketiere Reutlingen e.V. Und wir reisen, ich will nicht sagen auf der ganzen Welt, aber wir reisen sehr weit in Krisen- und Katastrophengebiete und helfen den Menschen direkt vor Ort.
Jetzt mal abgesehen davon, dass ihr vor Ort fahrt, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, die so eine Tätigkeit mit sich bringt?
Schwer zu sagen. Viele Herausforderungen. Mentale Herausforderungen, psychische Herausforderungen, finanzielle Herausforderungen, bürokratische Herausforderungen, politische. Also es gibt viele, viele Hürden zu nehmen, wenn man auf einem legalen und offiziellen Weg helfen möchte. Es gibt viele sogenannte Grassroots-Organisationen, die arbeiten, sage ich jetzt mal, unterm Radar, aus meiner Sicht fahrlässig. Und wenn du das alles auf einem offiziellen Weg machen möchtest, wird es einem sehr schwer gemacht zu helfen.
Okay, und was heißt das konkret? Also wie sieht zum Beispiel deine Arbeit hier im Büro in Reutlingen aus?
Oh, auch sehr vielseitig. Das fängt an von der Buchhaltung, weil wir versuchen, so transparent wie möglich zu sein. Unseren Spendern gerne zeigen möchten, dass jeder Euro auch dahin geht, wo er soll. Das schaffen wir, sagen wir, zu 90% auch. Das ist das ganze Social-Media-Gedöns, das ist das ganze Marketing, das ist die Öffentlichkeitsarbeit, das ist natürlich das Planen und von Hilfseinsätzen, die Administration dafür, mit unseren Partnerorganisationen vor Ort kommunizieren. Also wir sind ständig im Austausch mit Leuten an der syrischen Grenze oder auf dem Balkan oder in Athen. Dann natürlich das Generieren von Spendengeldern, öffentliche Gelder, Fundraising, mega viel.
Okay, und was für Connections habt ihr im Ausland, wenn du jetzt gerade sagst, an der syrischen Grenze oder Leute vor Ort, die helfen und so, was ist denn so der erste Schritt, wenn du zurückdenkst an die Anfänge? Wie startet man was?
Oh, gute Fragen. Also auch wir haben wir sind ins Blaue reingereist. Wir waren völlig naiv und hatten überhaupt keine Ahnung, was wir tun und wo wir hingehen. Also ungefähr wussten wir es schon, aber wir hatten jetzt so im Nachhinein, nach fast 4 Jahren, eigentlich nicht wirklich eine Idee, was da alles passiert und auch schon gar nicht, was kommen wird. Es ist schwer zu sagen. Heute, ich habe es ja vorhin gesagt, wollen wir die Dinge offiziell machen. Das heißt, mit Zusammenarbeit der öffentlichen, der dortigen Behörden, unter Zusammenarbeit mit anderen Institutionen vor Ort, mit NGOs vor Ort. Da muss man natürlich A, viel vor Ort sein. Man muss B, gutes Networking auch vor Ort betreiben. Man muss Menschen finden, denen man vertrauen kann, was mitunter auch sehr schwer ist. Und wir haben in der Türkei zum Beispiel, in Izmir haben wir mit Freunden zusammen einfach nochmal einen eigenen Verein gegründet, um das eben offiziell alles zu machen, damit wir ja einfach auch laut sein können. Wir wollen ja auch Öffentlichkeitsarbeit machen und Werbung machen und solche Dinge. Und das kannst du, wenn du unterm Radar arbeitest, nicht. Und im Süden der Türkei haben wir eine Partnerorganisation, da haben wir keinen eigenen Verein. Und ja, die Menschen muss man finden. Da hilft vielleicht erstmal Social Media. Aber die Menschen dann kennenzulernen und auch das Vertrauen dann zu finden, das schaffst du dann nur, wenn du vor Ort bist. Und da gehören dann eben auch verschiedene Behördengänge dazu, Erlaubnisse. Was ist denn der Plural von Erlaubnis? Eine Erlaubnis zu bekommen, um eben dort auch arbeiten zu dürfen, was mitunter einfach sehr schwierig ist, weil das Thema Flüchtlinge eben polarisiert und auch sehr politisiert wird. Und insofern ist das jetzt anders, wie wenn man eine Hilfsorganisation ist, die jetzt zu einem Katastropheneinsatz geht, keine Ahnung, Erdbeben. Da ist es einfach dann von den Ländern, weil die Länder meistens selbst um Hilfe bitten, dann eine Akkreditierung zu bekommen. Eine Akkreditierung zu bekommen in der Flüchtlingshilfe ist mitunter nahezu ausgeschlossen.
Okay. Was war euer Gefühl am Anfang, bevor ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt einen Verein gründen, wir müssen uns zusammentun? Was war da so eure... Also ich weiß, ihr seid Freunde. Wie muss ich mir das vorstellen? Saßt ihr zusammen und habt einfach gesagt, so, das geht jetzt nicht, wir müssen was machen? Oder kurz einfach so beschreiben, was war eure Mentalität? Was hat euch dazu gebracht, wirklich was zu machen?
Also die Intention, warum man etwas macht oder warum man dann am Ende hilft, ist natürlich mega individuell. Das ist bei jedem Menschen einfach anders. Da gibt es bestimmt auch mitunter egoistische Gründe zu sagen, weil man sich selber dadurch einfach gut fühlt, wenn man geholfen hat. Ich kann jetzt nur von mir reden, aber bei mir ist es so gewesen, dass es einfach ich das als meine Pflicht gesehen habe, als dort diesen Menschen zu helfen, weil ich sehe uns und in dem Fall also die westliche Welt und die Gesellschaft in Deutschland und in dem Fall auch mich, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, mitunter auch verantwortlich für viel Leid, das es auf dieser Erde gibt, ob es nun Umweltthemen sind oder ob es auch Kriege sind, die auf dieser Erde entstehen. Da ist sehr viel Leid verursacht und unser Wohlstand ist teilweise auf dem Rücken anderer ausgetragen. Und deswegen habe ich das als meine Pflicht gesehen, zu helfen, so gut ich das eben kann. Und es war dann tatsächlich so, also 2015 haben viele Menschen wahrscheinlich in den Medien die Bilder gesehen, wie große Menschenkolonnen durch den Balkan laufen. Und das waren dann Bilder, die mich mega bewegt haben. Und dann so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen da irgendwas machen. Irgendwie muss man doch diesen Leuten helfen. Das ist ja... Ich war jetzt so oft dort und habe mit so vielen Menschen gesprochen und so viele Freunde da auch gefunden. Aber wir können es uns in unserer Fantasie nicht vorstellen, wie das ist, wenn sowas passiert. Also Empathie ist bestimmt was ganz Wichtiges und auch Gutes. Aber ich glaube, man nicht mit aller Empathie kann man das wirklich nachvollziehen, was Menschen, die A, erstmal aus so einem Regime kommen über viele Jahre und dann eben diesen furchtbaren Krieg miterleben müssen, das können wir uns nicht vorstellen. Deswegen war das für mich ganz klar, dass ich gesagt habe, wir gehen da hin und wir machen was. Und dann saßen wir da zu dritt zusammen und haben überlegt. Und eine Freundin, die damals mit bei der Gründung dabei war, von der kam das, die sagt so, ah, das ist so lustig, wir sind hier wie die drei Musketiere, kämpfen für die gute Sache. Und so ist dann auch der Name entstanden. Ja.
An dieser Stelle im Gespräch geht die Tür auf und Vasi kommt herein. Er begrüßt uns aufgeregt und entschuldigt sich für die Verspätung. Bevor wir weitermachen, legt er seine Jacke ab und geht in die kleine Küche, die Teil des Musketiere-Büros ist, und macht einen schnellen Kaffee aus Instant-Pulver. Dann setzt er sich zu uns und ich bitte ihn, dass auch er sich noch kurz vorstellt.
Ja, hallo, ich bin der Vasi. Ich bin ein Musketier und hauptberuflich Musiker und Filmemacher. Ich begleite die Musketiere auf Hilfsmissionen durch Europa und Asien aktuell, genau. Und ich habe auch eine Dokumentation darüber gefilmt.
Wo wart ihr zuletzt zusammen unterwegs und was hast du da gemacht bzw. erlebt?
Unsere letzte Mission basiert auf einem Hilferuf aus Athen, dem wir gefolgt sind. Es war aus einem Hotel, Oniro hieß es, in dem Stadtteil Exarchia in Athen. Und da gab es große Not und wir sind dorthin gegangen, um uns das anzuschauen. Und seitdem verfolgen wir in Athen verschiedene Projekte und versuchen dort den Menschen zu helfen. Und deswegen war das letzte Mal auch in Athen.
Kannst du kurz beschreiben, wie müssen Hörer sich das vorstellen, die Situation in Athen beziehungsweise in dem Stadtteil, wo ihr wart? Was seht ihr da was für eine Hilfe könnt ihr dann bieten, beziehungsweise welche Hilfe ist gebraucht?
Was ich sehr schön finde hier an den drei Musketieren, ist, dass also auch die Herangehensweise an solchen, also wir haben meistens Menschen, die vor Ort, praktisch ortsansässige, ich sage jetzt mal Experten, die sich damit auskennen, mit der Situation. Und mit denen treffen wir uns und versuchen erstmal festzustellen, was die Prioritäten sind. Und stoßen dann auf die unterschiedlichsten Sachen. Also es kann sein, also oft denkt man ja, wenn Menschen in der Wüste sind, dass sie dringend Wasser brauchen. Aber meistens ist es nicht so. Meistens wissen die ganz genau, wo es Wasser gibt. Und oft sind es halt ganz andere Dinge, die die Menschen dann dringend brauchen. Ja. In dem Fall in Athen haben wir durch verschiedene Kontakte, die der Markus hatte, einfach eine Brücke gebaut zwischen zwei Menschen, die sich jetzt gegenseitig unterstützen können. Das kann solche Hilfe sein. Wir haben aber auch einen Kofferraum voller Nahrung dann praktisch in dieses Hotel gebracht, um erstmal so eine Erstversorgung zu leisten. Genau. Und die Situation in Exarchia ist verheerend, weil es sind viele tausend Menschen, die dort jetzt gerade aktuell Hilfe brauchen, mitten in Europa. Und genau, da fühlen wir uns angesprochen dann, genau, in solchen Situationen dann, wo andere NGOs praktisch nicht helfen können oder aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen, ich weiß es nicht, springen wir dann ein. Vielleicht ist es auch oft zu klein und wir sind genau die richtige Größe einer NGO, die da rein springen kann. So, ja.
Und wenn du jetzt sagst Hotel, dann denkt man ja im ersten Sinne so, ah, die wohnen im Hotel, so, wie schlecht kann es einem da gehen?
Genau.
Was? Also, ich weiß nicht, kannst du so ein bisschen szenisch mit Adjektiven oder so, einfach so ein bisschen so, was ist da wirklich so die Lebensrealität von denen? Was siehst du, wenn du da ankommst und den Kofferraum voll hast und dann steigt ihr da aus und wie leben da die Leute und ja, was ist einfach so die Situation da gewesen?
Genau, also ich kann jetzt mal erzählen, wie unser erster Eindruck war. Wir sind angekommen in Athen, haben uns mit einem Hüseyin getroffen, der uns dann praktisch zu diesem Hotel gebracht hat. Und dieses Hotel ist ein altes Haus in einem Stadtgebiet, ein autonomes Stadtgebiet, kann man das so sagen? Autonom? Also da kommt keine Polizei rein, da sind keine Krankenwagen, fahren da rein und die haben dort ein Hotel besetzt. In unserem Fall waren das, glaube ich, um die 80 Leute. Ich glaube, da hat rund 30 Kinder. Und wir sind dorthin gegangen und unser erster Eindruck, einfach, wenn wir reingekommen, der ganze Boden war nass. Es sind Rohre geplatzt. Die Decken waren und die Wände waren feucht. Es war verschimmelt. Man konnte wirklich den Putz von den Wänden so weg. Und Schimmel, überall an den Wänden Schimmel. Vor allem gerade in diesen Küchenbereichen, die sie sich selbst hingen. Kakerlaken, Insekten, Mäuse, Ratten, Rohrbrüche, die dann praktisch den Keller überfluten. Und dazwischen überall Kinder. Kleine Kinder, Kleinkinder. Also ich schätze mal, die Jüngsten waren 2-3 Jahre alt und sind dort praktisch über diese Pfützen gelaufen. Die Menschen selbst haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Viele hatten geschlafen, weil diese Rohre geplatzt waren in der Nacht oder diese Überschwemmung über Nacht kam. Und die haben die ganze Nacht für die Kinder, damit die, wenn die aufstehen, auf trockenem Boden laufen können, dann alles nass gewischt und die ganze Brühe, sage ich mal, weggewischt. Und als auch wir gekommen sind, war der Boden noch ein bisschen nass. Genau. Und dann gibt es dort Vorratskammern. Es gibt Menschen, die sich da bemühen, ein bisschen Struktur reinzubekommen. Ist meistens auch strukturierter, als man denkt, in solchen Gebäuden, die praktisch besetzt werden. Und genau, und mit denen haben wir uns dann auseinandergesetzt. Und klar ist unser erster Eindruck in diesem Fall gewesen, okay, das ist ein Fass ohne Boden. Im Grunde war unser erster Wunsch, die Leute da rauszubekommen irgendwie, ja, genau. Was natürlich nicht möglich ist. Das ist, genau, das war so. Und was kann man dazu noch sagen? Die Kinder sind krank, Hautkrankheiten. Ich weiß nicht, was da noch alles. Die Männer sind gelähmt. Die würden gerne arbeiten gehen, dürfen nicht. Sie dürfen nicht aus dem Haus sogar. Also es gibt so Situationen, wo sie sagen, es ist besser, wenn ihr nicht aus dem Haus geht, weil irgendwelche Aggressionen stattfinden könnten. Die haben Stahltüren, um die Häuser abzusichern, falls sie angegriffen werden. Das kommt auch noch dazu. Und es könnte jeden Tag passieren, dass die Polizei vor der Tür steht und sie da rausholt. Inzwischen ist es passiert. Es ist jetzt ein paar Monate her, was ich beschrieben habe. Inzwischen sind die praktisch deportiert worden, raus aus diesem Hotel, in einem Flüchtlingscamp außerhalb von Athen. Genau, das ist inzwischen passiert. Ja. Also mit den Ängsten leben diese Menschen dann auch noch zusätzlich. Ja.
Puh, okay. Genau. Zu diesen Aggressionen. Also haben die euch ein bisschen was erzählt oder so, wie deren Realität ist? Also die sind da und versuchen sich in diesem besetzten Haus irgendwie so zu überleben und bleiben sie dann drin, weil sie einfach illegal sind oder weil sie Angst haben vor den Menschen vor Ort oder irgendwie ein Mix aus allem? Und also, ja, haben die irgendwie euch berichtet, was ihre größten Ängste sind oder ja, wie sie quasi ihren Alltag bestreiten und was für ja, Hindernisse denen dann so da, mal abgesehen von dieser schlimmen Wohnsituation, so begegnen?
Genau, ich denke auch, also unabhängig von ihren Geschichten, die sie uns immer mitbringen, diese Entschuldigung, unglaublichen Geschichten, diese Flucht, also wie sie nach Athen gekommen sind, ist schon erstmal so eine krasse Situation für uns zu hören. Und klar, jetzt sind sie in Athen, jetzt sind sie in Europa, aber damit lösen sich nicht ihre Probleme auf. Und das, jetzt gerade in Athen erleben wir zum einen ganz viele Menschen, die ein Verständnis dafür haben. Wir saßen in vielen Taxis, ich habe mit den Taxifahrern gesprochen. Also es ist jetzt nicht der Großteil der Bevölkerung, der was gegen sie hat, sondern es ist wie in anderen Ländern auch, sind kleine Gruppen, die denen dann zusätzlich das Leben schwer machen. Dann. Genau, es gab Attacken auf dieses Hotel, ich glaube, die haben die Fenster beschmissen, deswegen gab es auch diese Stahltür praktisch dann zum Schutz, ja, vor solchen Angriffen. Also zu dem, dass sie herkommen, der ganze Leidensweg, kommen dann praktisch noch ganz viele äußere Eindrücke, die wir gar nicht nachvollziehen können, glaube ich, die uns total fremd sind. Genau, und da benötigen wir natürlich ein ganz großes Einfühlvermögen. Wir hören den Leuten zu und versuchen das zu verstehen, aber es ist nicht immer möglich, alles.
Das hat Markus auch schon gesagt. Ja, nachzuvollziehen. So krass kann man sich einfach nicht reinversetzen.
Ja.
Okay, was habe ich hier noch so? Genau.
Ich erzähle jetzt genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast.
Nee,
das mache ich
gar nicht.
Das ist schon sehr konträr.
Das frage ich dich gleich auch noch, aber du bist zuerst dran. Also ihr fahrt ja persönlich dahin.
Ja.
Was war dein krassestes Erlebnis? Jetzt egal, ob es traurig, schlimm, superschön, lebensbedrohlich, was auch immer. was war dein, ja, einfach dein eindrücklichstes Erlebnis?
Also gleich meine erste Reise ging nach Adana in den Süden der Türkei. Und wir waren dort in einem Camp, wo uns eine Familie eingeladen hatte. Die hatte uns darum gebeten, um ein zweites Zelt gebeten. Weil sie zu zehnt in einem Zelt schlafen, 5 Mädchen, also 5 Frauen und 5 Männer oder auch darunter Mädchen und Kinder. So, und dann sind wir da rein und wurden eingeladen. Wir haben Tee getrunken mit der Familie, wir haben uns unterhalten. Als ich rausgekommen bin, saß ein junges Mädchen auf einem Plastikstuhl vor dem Zelt und hat Richtung Himmel geschaut. Und sie war barfuß, es war verregnet. Und sie saß dort und hat Richtung Himmel geschaut. Und mir kam der Gedanke hoch an, was denkt sie jetzt? Welche Perspektive hat sie? Was passiert hier gerade? Und wieso sieht sie so, wie soll ich sagen, sie sah jetzt nicht unbedingt unglücklich aus in dem Augenblick. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das beschreiben kann. Es hat mich dazu angeregt zu denken, was machen wir eigentlich ganz genau? Und da kam auch ganz groß so das Gefühl auf, was passiert hier eigentlich, hier in Deutschland? Und mit was habe ich hier, mit was werde ich hier konfrontiert? Und mit was werde ich da unten konfrontiert? Und in mir kam die Frage auf, wo fängt denn das Mitleid an? Mit was soll ich denn Mitleid haben? Mit den Menschen hier, die mit ihren Luxusproblemen, was ich nicht verallgemeinern möchte, oder mit den Menschen dort im Überlebenskampf? Ja. Und da stellt sich mir die Frage, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, dann kommt man nach Deutschland und das war bei mir jetzt so der Fall. Und dann hört man sich all unsere Luxusprobleme an. Ja, mit fließend Wasser und alles, was man so zum Leben braucht, aber dann trotzdem unzufrieden sein. Ja. Das war so ein Punkt bei mir, aber ich weiß jetzt nicht. Das war einfach so ein Gedankenlauf. Genau.
Ja, klar, ist ja auch voll berechtigt. Hast du mittlerweile dir dazu eine persönliche Antwort gefunden oder bist du zu irgendeinem, so wie ist denn jetzt deine Meinung so da dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort auf diese Frage gefunden. Und das ist das was uns in unserem Beruf immer wieder entgegentritt, sind so Verallgemeinerungen. Und es ist ganz arg falsch, Dinge zu verallgemeinern oder bestimmte Länder oder Gruppen praktisch da anzuprangern und zu sagen, oh, schaut euch an, ihr habt so viel Geld, wieso helft ihr nicht? Und ich denke immer, da brauchen wir auch ein Einfühlvermögen, auch in diesem Bereich. Und oft gibt es dafür Gründe, wieso wir hier so leben und wieso es da unten dann so abgeht. Und da bin ich eher der Mensch, der weniger urteilt über das System dann oder irgendwas und mehr dann versucht zu begreifen, was passiert und versucht damit umzugehen. Genau.
Okay, cool. Voll, danke. Ja. Voll eine gute Antwort. Darf ich dann dich jetzt gleich fragen, Markus?
Bitte.
Nach deinem, ich will gar nicht sagen krass, einfach dein eindrücklichstes Erlebnis, was, ja, einfach, also halt, ich will versuchen rüberzubringen, was, weil ich glaube, die wenigsten können sich was drunter vorstellen, wenn man einfach Hilfe leistet, wenn man irgendwo hinfährt, wenn man was anpackt und was macht und so und was einem dann begegnet. Deswegen würde ich voll gerne wissen, was so, ja, was einfach krasses Erlebnis so war.
Die Sensationsreporterin.
Ja.
Ich möchte eigentlich nicht irgendwie werten. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was war das Krasseste, weil ich denke, man muss unterscheiden. Das eine sind Momente, die dann auch eher visueller Art sind. Und das andere sind emotionale Sachen, die entstehen, wenn man wie zum Beispiel in Izmir und zum Community Center eine lange Zeit mit diesen Menschen zusammen ist und sich kennenlernt und Vertrauen aufbaut und dann diese Menschen ihre Geschichten erzählen. Also das ist einmal die emotionale Komponente, die dann sehr, sehr schwer zu ertragen ist und einmal die visuelle, die dann natürlich auch wieder Emotionen auslöst. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Wir waren ganz, ganz, ganz tief im Süden der Türkei. Dort gibt es eine Stadt, die ist eine Grenzstadt, die sitzt direkt auf der Grenze zu Syrien. Also es ist von dort etwa 40 Kilometer nach Idlib und etwa 40 Kilometer nach Aleppo. Und diese Stadt heißt Reyhanlı. Und in dieser Stadt gibt es sogenannte Health Houses. Und in diesen Health Houses werden Kriegsopfer medizinisch versorgt. Und wir sind dorthin, weil wir dieses Projekt unterstützen wollten. Und wie es Vasi vorhin erzählt hat, wie wir das auch mit der Tee gemacht haben, wir gehen als allererstes immer hin, wollen mit den Menschen reden, um auch zu sehen, wo ist denn wirklich der Need. Also wir wollen nicht top-down helfen. Da, Vasi hat das Beispiel mit der Wüste gebracht. Da macht keinen Sinn, 1000 Gummistiefel an irgendwelchen Kindern zu bringen, wenn sie viel eher Winterjacken bräuchten. Und so sind wir da auch hin, um die Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu reden und zu sehen, wo ist denn der Need. Und man muss sich das vorstellen, so ein Health House, die gibt es übrigens für Männer und für Frauen. Bei den Frauen sind dann auch meistens die Kinder. Das ist ein ganz normales Wohnhaus, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei uns hier, irgendwie sowas wie sozialer Wohnungsbau, so einfache Bauten. Und das sind eigentlich Wohnungen. Und in diesen Wohnungen werden notdürftig Kliniken errichtet. Das ist also ganz, ganz weit weg von dem, was wir hier an Klinikstandards haben. Man sieht von außen, von innen überall, wie groß da die Not ist, weil es an allem mangelt, ob das nun medizinisches Gerät ist oder Medikamente oder einfach Verbandsmaterial. Also einfachsten Dinge fehlen, Lebensmittel auch, um die Patienten zu versorgen. Aber dort zu sein und mich mit den Menschen, die dort in den Betten lagen, A, ihre Verletzungen zu sehen, also wirklich zu sehen, was so eine Waffe, so eine Granate oder so eine Fassbombe von Assad anrichten kann, ist unfassbar krass für mich gewesen, auch mit den Menschen zu reden, die dann A, erzählen, wie es passiert ist und dann auch so ein bisschen ihre Geschichte dahinter erzählen, ist dramatisch und sehr krass. Und am Ende, bevor wir dann gegangen sind, saß ich mit zwei Männern, wir waren in einem Haus für Männer, auf dem Balkon und einer davon hatte beide Beine verloren bei einem Granatenangriff. Und wir haben zusammen eine Zigarette geraucht und hat mir so seine Geschichte erzählt, wie es passiert ist und muss jetzt schon mit den Tränen kämpfen. Und wir lagen uns an den Armen und haben einfach gemeinsam geweint. Ja. Und das ist sicher ein Erlebnis gewesen, das ich nicht vergessen werde. Ja.
Puh. Okay, meine Anschlussfrage ist, was motiviert dich?
Ich glaube, Vasi hat vorhin das Wort Brücken bauen verwendet. Wir verstehen uns als Brückenbauer. Und ich glaube, es motiviert mich, die Hoffnung zu haben, dass das, was wir tun, andere Menschen inspiriert. Und wir dadurch vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil eine Veränderung sein dürfen. Und wenn wir es schaffen, auch mit dem Interview einen einzigen Menschen zu inspirieren, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Und ich glaube, das ist das, was mich motiviert. Vasi hat vorhin auch mal gesagt, ein Fass ohne Boden. Und das ist mit Sicherheit ein Fass ohne Boden. Und wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, diesen Boden in dieses Fass zu bauen. Sondern im Koran gibt es einen Satz, der heißt, wenn du ein Menschenleben rettest, ist es, als würdest du die ganze Menschheit retten. Und ich glaube, das ist das, was uns motiviert, wenn wir sagen, all die Mühen, die wir da auf uns nehmen, wenn wir dadurch ein einziges Leben verändern können und verbessern können, dann haben wir mega, mega viel erreicht. Und das ist dann auch das, was uns motiviert. Und man muss aber dazu auch ehrlich sein und sagen, es sind auch nicht nur dramatische und traurige Momente. Es entstehen auch schöne Momente dort. Ja. Wenn wir gerade, was ich jetzt vorhin auch erzählt, als wir im Süden der Türkei in so einem inoffiziellen Camp waren, wenn die Menschen, die nichts haben, ja, wenn die das Wenige, das sie haben, mit uns teilen wollen, dann ist das auch ein großartiges Erlebnis. Und wir werden grundsätzlich immer zum Essen eingeladen. Wir versuchen das so oft es geht zu verneinen, weil wir nicht wollen, dass die Leute die Sachen, die wir ihnen bringen, dann mit uns wieder teilen. Aber aufgrund, das ist auch ein kulturelles Thema, müssen wir mindestens einmal so eine Einladung annehmen. Und das sind dann auch großartige Momente, wenn wir mit den Menschen einfach zusammen sein dürfen und Zeit mit ihnen verbringen. Also gibt es schon so ein paar Motivatoren. Ne?
Voll schön. Wann hast du das letzte, also nicht wann hast du das letzte Mal, sondern einfach generell, was sind Momente, wo man zweifelt, wo man so denkt, boah, irgendwie ist es ein Fass ohne Boden, was machen wir hier eigentlich? Die Situation wird vielleicht nicht besser und so. Magst du mal beschreiben, was da dir so im Kopf so vorgegangen ist? Vielleicht schon mal, wenn du das so eine Situation überhaupt hattest.
Es gab gleich zu Beginn eine extrem wichtige Frage und auch viele erstmal wichtige Fragen. Und ich hatte gute Gespräche mit Markus. Er war natürlich viel erfahrener in dem Bereich. Und ich habe ihn gefragt, Markus, was machen wir hier? Was machen wir hier eigentlich? Es fühlt sich für mich an wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und er meinte, ja, aber viele Tropfen kühlen den Stein auch ab. Und damit war das Thema für mich gegessen. Die Antwort konnte ich ganz leicht annehmen. Und genau.
Cool, voll gut.
Vielleicht darf ich dazu noch was sagen.
Ja, na klar.
Und auch bei unserer Kinovorstellung haben wir das gemerkt. Es waren so viele Leute da und es kam so viel gutes Feedback. Und wir hatten dort auch erwähnt, ich hatte dort auch genau diese Geschichte mit dem Stein erwähnt. Und was ich gerne möchte, ist den Menschen klar machen, dass wir alle so Tropfen sind. Dass jeder Einzelne aus seiner Komfortzone heraus auch so ein Tropfen sein kann. Kann auch sein, dass er sie verlassen muss. Klar, aber im Endeffekt können wir alle etwas tun, wenn wir alle zusammen etwas tun. Und das heißt generell Menschen helfen, die in Not sind. Dann kühlt es auch ein bisschen ab, genau.
Voll gutes Stichwort. Ich glaube, weil aus meinem eigenen Umfeld habe ich es viel gehört, Leute aus meiner Generation oder auch Leute generell fühlen sich super hilflos und man denkt sich so, wow, die Welt geht unter, weil der Amazonas brennt und wir sind in 10 Jahren eh alle ausgestorben und die Menschen leben in Armut und wir sitzen hier und bla. Und was kann man machen? Und ich glaube, also ihr seid ja auch einfach nur normale Leute so und ihr habt halt was gemacht. Wie kann man sich aus dieser Hilflosigkeit befreien, um zu sagen, hey, man kann was machen und wir wollen nicht so sitzen und nur jeden Abend Tagesschau gucken und verzweifelt ins Bett gehen, sondern halt was machen. Mhm. Was würdest du sagen, was kann man am schnellsten vielleicht so tun, um aus diesem Gefühl ein bisschen rauszukommen? Oder was würdest du dir wünschen, was mehr Leute in dieser Hinsicht vielleicht mal anpacken?
Boah, das ist keine leichte Frage, aber ich würde jetzt ganz spontan damit antworten, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen zwischen Arm und Reich, zwischen Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die helfen wollen. Und wenn man da Hilfe braucht, ist es gar nicht so schlecht, jemanden zu fragen, der das schon längere Zeit macht. Und wenn man so innerlich so den Drang verspürt und sagt, hey, ich möchte Menschen helfen, das geht im kleinen Rahmen, das geht im, ja, und das hat keine Grenzen sozusagen, ja. Deswegen, ich denke, es gibt immer einen Weg. Wenn man das wirklich machen möchte, kann man auch gerne auf unsere Homepage gehen und sich Informationen holen. Unsere Webseite 3-musketiere.info.
Ja, weil ich studiere Medienwissenschaft. Deswegen muss ich ganz kurz fragen, weil du gerade Brücken schlagen gesagt hast. Wie stehst du zu Social Media? Oder wie nutzt ihr das für euch und wie findest du das?
Wow, Fluch und Segen zugleich. Ja. Wir nutzen Social Media im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es hängt natürlich auch da vieles an den fehlenden Human Resources, die wir haben. Aber wir nutzen natürlich primär Facebook. Und wir haben durch Facebook mit Sicherheit auch viele gute Kontakte bekommen. Wir haben dadurch ein gutes Netzwerk aufbauen können. Auch über Facebook erreichen uns teilweise Hilferufe von kleineren NGOs oder Menschen, die einfach Hilfe benötigen. Über Facebook sind wir auch informiert durch das Netzwerk, wo beispielsweise auf der Balkanroute aktuell neue Hotspots entstehen, wo wir dann wissen, dass wir da helfen können.
Was sind Hotspots?
Oh, eigentlich hasse ich diesen Begriff. Ja. Er wird, diese Spots werden Hotspots genannt, weil, keine Ahnung, warum sie so genannt werden. Ein Hotspot ist beispielsweise, wenn die Menschen versuchen, die aktuell über Bosnien nach Kroatien zu gelangen und sie es nahezu kein Durchkommen gibt, die kroatische Grenze zu passieren, dann entstehen da solche Spots, wo dann die Menschen ausharren und es versuchen, eigentlich täglich versuchen, dann zu Fuß die Grenze zu überqueren. Und dann sammeln sich da Menschen an zwischen 200 und 2000 zum Beispiel. Und da entstehen dann solche sogenannte Jungles und dort halten sich die Menschen auf. Und da ist furchtbare Not dann, gerade wenn der Winter naht. Und dann gehen wir dorthin und helfen. Also solche Sachen, dafür hilft Social Media und dafür finde ich es auch gut. Was ich furchtbar finde an Social Media ist dieser Click-and-Share-Aktivismus, dass also kaum jemand auch, oder kaum jemand, ich will auch nicht verallgemeinern und auch nicht verurteilen, es ist manchmal mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck, dass weder Quellen hinterfragt werden, noch selber jemand recherchiert, sondern einfach es ein super easy Medium ist, um Hass und Hetze zu verbreiten. Und deswegen ist es Fluch und Segen zugleich.
Hass und Hetze. Ich glaube, da müssen wir auch noch drüber reden. Ich würde erstmal noch kurz generell gerne wissen, was deine Einschätzung ist zur jetzigen aktuellen, was man eigentlich auch nicht verallgemeinern kann, aber vielleicht, wenn wir gerade mal in der Türkei bleiben. Was ist da die aktuelle Situation für Flüchtlinge? Siehst du oder seht ihr da Verbesserung, Verschlechterung? Was habt ihr erlebt und was würdest du da so erzählen, was man vielleicht wissen sollte, was vielleicht auch nicht in der Berichterstattung vorkommt oder wie auch immer? Wie erlebst du das? Fass ohne Boden oder Veränderung?
Also leider wird in jedem Land, nicht nur in der Türkei, es ist in Griechenland so, es ist in Ungarn so, in Bulgarien, in Bosnien, in Deutschland, wird das Thema Menschen auf der Flucht leider für innenpolitische Zwecke missbraucht. Und es wird dadurch auf das schwächste Glied in der Kette noch weiter drauf geklopft. Das ist aber nicht länderspezifisch, das ist in allen diesen Ländern so, die wir da besuchen, erfahren wir das so. Und ich möchte auch ein Land, jetzt kommen wir zurück zur Türkei, nicht an einer einzigen Person festmachen. Ich versuche das etwas in einem größeren Bild mir vorzustellen und da muss ich die Türkei auch oft in Schutz nehmen. Zum einen mal ist es das einzige Land auf dieser Erde, das 3,6 Millionen Geflüchtete aufgenommen hat. Inzwischen würde ich sagen, sind das 4 Millionen. Wir erleben dort, wir haben seit 2015, erleben wir dort Veränderungen, auch zum Positiven. Weil ich denke, es ist für kaum einen Staat möglich, für 4 Millionen Menschen, die hier in relativ kurzen Zeitraum in ein Land kommen, die dafür notwendige Infrastruktur aufzubauen. Das fängt im Transportwesen an und hört bei Gebäuden für Schulen und Kinder auf. Lehrer, Medizin, das muss angepasst und verändert werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Und da erleben wir auch in der Türkei sehr, sehr positive Veränderungen, weil wir vor Ort, ich habe es vorhin auch gesagt, wir auch vor Ort mit Behörden und auch mit NGOs zusammenarbeiten. Wir sehen gute staatliche Programme, die Menschen auf der Flucht helfen und unterstützen. Es ist natürlich nicht alles gut und es ist auch nicht alles Gold, was da glänzt. Und da gibt es auch Defizite, wie in jedem anderen Land auch. Aber es ist schwierig, die Frage im Allgemeinen zu beantworten. Generell ist mein Gefühl schon so, dass ich den Eindruck habe, wirklich haben will diese Menschen niemand. Und auch in der Türkei erleben wir auch Ablehnung, auch wie hier auch unter der Bevölkerung. Das ist nicht anders als bei uns. Und insofern ist es schwierig, das wirklich zu beurteilen. Wenn ich es aber jetzt zum Beispiel mit Griechenland vergleiche, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es vielen der Menschen in der Türkei eine bessere Situation vorfinden als Menschen auf der Flucht, die sich in Griechenland aufhalten aktuell.
Und die Situation in Deutschland? Also so richtig dolle in den Medien ist es ja jetzt nicht mehr.
Also ich werde ab und an sind wir auch mal irgendwie auf Vorträge oder so eingeladen. Und da wird dann ganz gerne mal die Frage gestellt, was passiert denn mit diesen 3 Milliarden, die die EU der Türkei gegeben hat? Inzwischen sind es, glaube ich, 6. Und das wird mit so einem leicht provokanten Unterton auch gefragt. Und da muss man zum einen mal wissen, dass es nicht so ist, dass unsere Kanzlerin dem türkischen Präsidenten eine Überweisung über 6 Milliarden Euro macht. Das zum einen. Sondern dieses Geld liegt bereit für Hilfsorganisationen und auch für staatliche Programme, die abgerufen werden können. Das ist allerdings sehr schwierig, das muss ich bemängeln. Es ist für uns nahezu unmöglich, an diese Gelder zu gelangen, weil die Anforderungen, die Application-Form, die man da ausfüllen muss, für uns nahezu nicht stemmbar ist. Das mal zum einen. Und zum anderen muss man dann aber auch, wenn man diese Frage stellt, wissen, dass die Türkei aus eigenen Mitteln 37 Milliarden bereits investiert hat, um die Infrastruktur für diese 4 Millionen Menschen aufzubauen. Und da erscheinen mir dann diese 3 Milliarden oder 6 Milliarden, die von der EU gekommen sind, eher marginal. Also man sollte da dann auch vielleicht sich von seinem hohen Ross herunterbewegen und diese Frage auch nicht so arrogant formulieren.
Habt ihr solche Gespräche mit Leuten, die einfach nicht verstehen, was ihr macht oder die super viele Ressentiments haben und Rassismus und so? Oder weil zum Beispiel ich in Tübingen, wir sind halt alles Studenten und wir sind uns alle irgendwie einig, dass das alles Kacke ist und dass man so was machen muss und dass es den Leuten schlecht geht und so. Seid ihr eher in so einer Hilfsorganisationsbubble oder habt ihr auch schlechte Erfahrungen?
Hilfsorganisationsbubble. Ja. Also die Hilfsorganisationsbubble finde ich cool. Ja, die NGO-Blase. Ich hoffe, sie platzt nicht wie die Börsenblase. Also wir sind in der Tat relativ wenig mit in rassistische Diskussionen involviert oder damit konfrontiert. Es ist in der Tat so, dass wir in Reutlingen und auch in Tübingen mega viel Unterstützung erfahren und wir da auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Aber ab und an passiert es natürlich schon auch, dass wir solche Diskussionen führen müssen. Ganz spannend, wir sind, oder meine Wenigkeit ist neulich auch mal auf eine Podiumsdiskussion eingeladen gewesen mit verschiedenen Bundestagsmandatspolitiker hier aus der Region. Das war auch ganz spannend. Ab und an kriegen wir auch mal eine Hassmail oder auch mal einen Hasspost. Aber im Großen und Ganzen sind wir verschont von solchen Dingen, gerade was jetzt vielleicht Shitstorms oder sowas angeht. Und da kann man schon sagen, bewegen wir uns vielleicht doch schon eher in diesem Bubble, ja. In der Tat.
Warum schnaufst du?
Ich bin ja Künstler. Ja. Und als Künstler spreche ich gerne in Metaphern. Ich schreibe Texte, ja. So, und eine Sache, die der Markus und ich vielleicht, die uns verbindet, ist unsere Empathie. Das Interesse für Menschen, die Zeit für Menschen zu haben, denen zuzuhören. Und deswegen, damals, als die Menschen hier die Balkanroute hochgelaufen sind, konnte der Markus nicht sitzen bleiben. Aus seiner Empathie heraus, aus seinem Interesse heraus. Und ich habe eine Metapher dafür entwickelt, und zwar vergleichbar mit den Menschen, die im Meer ertrinken. Und du läufst dahin, als jemand wie Markus und ich, und willst ins Wasser springen und willst den Menschen da rausholen. Und im Grunde ist uns egal, wer da jetzt gerade ertrinkt. Wir sehen einfach Menschen, die die ums Überleben kämpfen. Und dann stellen sich viele entgegen, wenn ich bedenke, dass es schon in meinem nahen Umfeld anfängt und Leute mich fragen, wieso machst du das? Wieso gehst du jetzt da in den Süden der Türkei und wieso hilfst du nicht den Menschen hier? Und das sind alles berechtigte Fragen. Und ich glaube, wir werden alle sensibilisiert dafür. Wir merken immer mehr, ja, wir brauchen mehr Informationen über die Menschen. Markus und ich haben in Athen die Erfahrung gemacht, dass wir gerade den Menschen, den wir aus dem Wasser ziehen wollten, kamen Leute und sagen, ja, weißt du denn nicht, was der gemacht hat? Und weißt du denn nicht, was der gemacht hat? Und dann kommen die einzelnen Geschichten der Menschen hinzu. Und da müssen wir beide auch immer auch damit arbeiten. Wir müssen da oft auch kämpfen. Springen wir jetzt noch ins Wasser rein, holen wir den raus und das ist falsch. Und ich sag für mich persönlich, ich mache da keinen Unterschied. Mir ist es egal, ob das ein Mann oder eine Frau oder es ist mir egal, ob das ein extrem Rechter ist oder ein extrem Linker und welche politische Sinnung er hat. Wenn ich merke, dass jemand ertrinkt, dann reagiert bei mir diese Empathie. Ich muss dann ins Wasser springen und den Menschen helfen. Und es ist leider schon so, dass wir da auch oft gebremst werden in dieser Bewegung und uns Leute dann praktisch mit ihren Informationen dann füttern, die, ja, die meist oft auch, wie wir vorhin bei Social Media, beim Social Media Thema gemerkt haben, die oft halt auch nicht richtig sind. Und dann müssen wir noch zusätzlich da Aufklärung machen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir dafür sensibilisiert werden gerade. Dass so Fake-Nachrichten und alle Informationen, die da kommen, dass wir da langsam ein Gefühl dafür bekommen. Für mich kann es nicht schnell genug gehen, aber ich merke, dass da schon was passiert auch. Ja.
Warum sind manche Menschen so? Also warum wollen manche Leute nicht das so einfach wertschätzen oder euch machen lassen? Warum? Was glaubst du?
Ich glaube, das sind die unterschiedlichsten Gründe. Das kann man nicht jetzt verallgemeinern. Das kann an der Erziehung liegen von ihren Eltern, ich weiß es nicht. Es kann aber auch an Social Media liegen, wie gesagt, und den ganzen Fake News. Es gibt so viele Gründe, so viele Halbwahrheiten, mit denen wir konfrontiert werden und mit denen wir arbeiten müssen. Und oft nehmen wir sie einfach so an, wie sie sind, obwohl das, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann unsere Ängste, gell? Und alles, was so an Angst mitspielt bei jedem. Existenzängste, habe ich vorhin schon erwähnt, in unserer Luxuswelt. Ich habe vor kurzem, jetzt gestern erst, ein Gespräch geführt mit jemandem, der hat gesagt, wir leben in der A-Zone. Das fand ich wie in so einer Serie ganz so eigenartig zu hören. In der A-Zone, was heißt denn das, auf diesem Planeten in der A-Zone zu leben? Fließend Wasser zu haben, ein Dach über dem Kopf, ein Auto vor der Tür. Was heißt das, A-Zone? Und von was reden wir gerade? Und was sind unsere Sorgen hier? Und sind die, ja, und wie kann man die übertragen auf die Welt? Und dann werden wir merken, jetzt komme ich wieder zurück auf diese Reise nach Syrien. Als ich dort war, hat unsere liebe Dr. Becky hat sie mich angeschaut und hat gesagt, guck mal, wie sie hier leben in Zelten. Und ich sagte, ja, aber dir ist schon klar, dass viele, viele Menschen auf diesem Planeten genau so leben. Immer. Und ich so, ja, stimmt. Ohne fließend Wasser. Ohne diesen ganzen Luxus, den wir hier gewohnt sind. Genau.
Ja, stimmt. Dass man dann quasi alles überträgt, was hier so normal ist, dass man denkt, alle müssen so leben, anstatt dass man zum Beispiel denkt, die sind glücklich als Nomaden und das ist ihre Kultur, die wollen die ausleben. Oder was weiß ich, Inuit oder so. Man muss ja nicht jeder hier so... Ich weiß nicht. Dass man dann so vielleicht auch aus dieser Perspektive, wie wir halt hier leben, dann so diesen westlichen Blick halt auf die Welt und man dann so denkt, oh mein Gott, klar, ich will jetzt nicht sagen, die Flüchtlingscamps mit Zelt sind gut, aber dass man so denkt, Menschen kann es nicht gut gehen, wenn sie nicht, keine Ahnung, eine Wohnung haben und einen Job bei Bosch und ein Auto oder so. Oder? Dass man dann, ihr müsstet, ja, also halt, ich weiß nicht, wenn man dann da so ist und auch zum Beispiel ganz andere Kulturkreise, andere Religionen und sowas alles, da muss man ja dann auch nochmal seinen Blick, stelle ich mir vor, nochmal so anders justieren, oder?
Absolut.
Was hast du da gelernt? Was hast du für dich? Zum Beispiel, du hast vorhin den Koran zitiert. Bist du Muslim oder... Okay, was zum Beispiel ist es was, was du so für dich mitgenommen hast, in dein eigenes Leben zu integrieren? Was hast du gelernt? Oder wie lebst du jetzt dein Leben anders?
Ich glaube, ich habe viele Dinge gelernt. Ich habe zum einen gelernt, die Dinge, die wir hier haben, viel mehr wertzuschätzen und zu erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir haben. Ob das nun unser Sozialsystem ist oder ob es die schön aufgeräumte Fußgängerzone ist mit schicken Straßencafés. Das Dach über dem Kopf, das wir haben, das Essen, das wir jeden Tag haben, das sind Dinge, die ich viel mehr schätze, als ich sie vielleicht früher geschätzt habe, weil wir neigen dazu, Dinge als gegeben zu sehen und als selbstverständlich zu sehen. Ich habe aber auch gelernt, mich viel mehr mit anderen Kulturen zu beschäftigen und auch da Empathie zu entwickeln und mein Herz für andere Kulturen zu öffnen und sie auch zu verstehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir können nicht der Meinung sein, wir kommen irgendwo hin, um zu helfen und stülpen diesen Menschen innerhalb von 24 Stunden unsere westlichen Werte über. Das funktioniert nicht. Das fängt schon auch damit an, dass in verschiedenen Kulturkreisen und Religionen beispielsweise eine junge Frau nicht von einem männlichen Arzt untersucht werden darf. Und dann kann ich da nicht hingehen und den Menschen erklären, das ist völliger Blödsinn, was du mir hier erzählst, sondern ich muss da sehr behutsam und sehr sensibel vorgehen. Und auch da muss dann auch Vertrauen aufgebaut werden, um auch sowas dann erreichen zu können. Und das sind Sachen, die wir oft erleben. Wir haben in unserem Community Center auch zwei Physiotherapeuten, die behinderten Kindern bzw. Kriegsopferkindern Physiotherapie geben. Und da haben wir dieses Thema beispielsweise. Sobald ein Mädchen in der Pubertät ist, ist es im muslimischen Glauben eine Frau. Und dann ist es schwierig, als Mann da Untersuchungen vorzunehmen. Und dann kann man nicht hergehen und sagen, das ist halt einfach so. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir, wenn wir versuchen, diese Brücken zu bauen zwischen Menschen, zwischen Kulturen, dann ist das keine Einbahnstraße. Dann müssen beide Seiten über diese Brücke gehen und sich irgendwo in der Mitte treffen. Und wenn nun mal ich derjenige bin, der vielleicht den ersten Schritt auf diese Brücke geht, dann bin ich vielleicht der Erste, der diesen Schritt geht. Aber das habe ich gelernt, fremde Kulturen auch schätzen zu lernen.
Okay, letzte Frage. Wie kann man euch unterstützen? Keine Ahnung, eure Webseite habt ihr schon geplackt.
Ich denke, es gibt zwei Dinge, die bei uns permanent eine Mangelerscheinung darstellen. Das ist zum einen natürlich auch ein finanzieller Aspekt und der andere ist Human Resources. Und da die meisten Studenten per se nicht viel Geld haben, will ich jetzt nicht einen Spendenaufruf starten, sondern wenn es jemanden gibt, der Lust hat, bei uns mitzumachen, uns zu unterstützen, durch seine Arbeitskraft, durch den Wunsch, etwas bewegen zu wollen, etwas verändern zu wollen, dann darf er sich jederzeit bei uns melden. Oder sie natürlich, er, sie, Genderwahnsinn. dürft ihr euch gerne bei uns melden. Und dann, das wäre großartig, wenn es in der Hörerschaft jemanden gäbe, der sagt, wow, das spricht mich jetzt irgendwie an, das inspiriert mich, da würde ich gerne mitmachen, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.
Und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
Entweder per E-Mail info at dreimusketiere.org, wobei die 3 immer als Ziffer geschrieben wird, nicht als Wort, so auch bei der Homepage www.3 als Ziffer -musketiere.info oder Facebook. Da einfach im Suchfeld eingeben, 3 Musketiere Reutling, dann poppen wir sofort auf. Da kann man uns eine Nachricht schicken. Oder sogar ganz altmodisch, telefonisch, die Vorwahl für Reutling 07121 753 8066. Ich wiederhole, Reutling 07121 753 8066.
Was wünschst du dir konkret für euch als Musketiere und für eure Arbeit? Was würdest du dir da für die Zukunft wünschen? Also nicht so im Sinne von, klar, dass es uns irgendwann nicht mehr geben muss, sondern so, keine Ahnung, im konkret in, sagen wir, 2 Jahren oder so. Was würdest du dir wünschen, dass sich verbessert oder verändert oder so? Auch im Sinne von, dass ihr die Arbeit besser machen könnt und so. Welche unnötigen Hürden oder so sollten beseitigt werden?
Also erstmal ein ganz großes Ding bei uns ist Empathie. Das wünsche ich mir. Ganz verallgemeinert, und dass wir alle ganz viel, viel mehr Interesse aufbringen für unser Gegenüber. Und es nicht so pauschalisieren und nicht zu schnell verallgemeinern und Schubladen aufmachen. Da vielleicht. Damit kann man wirklich schon vieles erreichen, wenn wir anfangen, uns selbst dafür zu sensibilisieren und mehr empathisch an die Sache rangehen.
Vielen Dank, dass ich mit euch reden durfte. Und weiterhin natürlich viel Erfolg.
Sehr gerne. Vielen Dank, Pia.
Danke auch und auch an alle Zuhörer da draußen, die jetzt dran geblieben sind und sich alles angehört haben. Danke dafür und ich hoffe, wir sehen uns.
Das war Laut und Lokal, der Wüste Welle Podcast der Uni Tübingen. Ich finde es beeindruckend, wie Markus und Vasi über ihre Arbeit und ihre Erlebnisse sprechen. Falls ihr noch mehr Einblicke gewinnen wollt, Vasi hat den Dokumentarfilm Brücken über Grenzen produziert. Er ist kostenlos auf YouTube zu sehen und sehr zu empfehlen. Das war's für diese Woche. Wie immer, bleibt laut und aufmerksam und bis zum nächsten Mal.
So schnell sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Wenn es euch interessiert hat, schaut gerne bei den 3 Musketieren Reutling auf der Website vorbei. Unter www.dreimusketiere.org, wobei 3 als Ziffer dasteht und nicht ausgeschrieben wird, findet ihr alle möglichen weiteren Informationen, falls ihr helfen wollt oder einfach noch etwas in den Projekten des Vereins stöbern möchtet. Alles hier bei Radio Mikroeuropa, dem Campusfunk Tübingen auf der Wüstenwelle 96.6. An den Reglern saß Samuel Wetzel. Redaktion hatte Ulrich Hegele. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Maren Schrabak. Tschüss und bis bald.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.